Deutschlandfunk Sportgespräch.
Heute mit Matthias Frieber Mikrofon. Herzlich willkommen. Genau 50 Jahre ist es her, dass palästinensische Terroristen während der Olympischen Spiele von München das israelische Team als Geiseln nahmen. Einer der dunkelsten Momente der olympischen Geschichte. 11 Israelis starben, dazu 5 Geiselnehmer und ein Polizist. Trotzdem verkündete IOC-Präsident Avery Brundage, the games must go on. Mit den bis dahin so oft als heiter beschriebenen Spielen war es in dieser Form natürlich aber vorbei. Wir wollen erinnern an 1972 und sprechen dafür heute mit Anki Spitzer. Sie ist Witwe eines der Ermordeten und Sprecherin der Hinterbliebenen. Ein emotionales Gespräch über die Tage im September 1972, ihre Erinnerungen daran und über die politischen Folgen, den bis heute nicht gelösten Streit um Entschädigungszahlungen und eine Gedenkveranstaltung, zu der die Angehörigen der Opfer nicht kommen werden. Zuerst habe ich Anki Spitzer gefragt, was es mit ihr macht, dass jetzt zum 50. Jahrestag so viel erinnert wird an dieses Attentat.
Well, for me, it doesn't make a difference if it is 50 years later or 40 years later or 20 years later. You know, it's.
Für mich macht es keinen Unterschied, ob es 40, 50 oder 20 Jahre her ist. Wir leben damit, nicht bewusst jeden Tag, aber es ist ein Teil unseres Lebens. Diese Jahrestage bedeuten mir nichts. Natürlich wird mich diese Geschichte bis zu meinem Lebensende begleiten, aber ich lebe ein normales Leben. Ich arbeite noch immer als Journalistin, selbst als 76-Jährige. Ich habe 4 Kinder und ich habe 8 Enkelkinder, also in meinem Leben dreht sich nicht alles um München, aber alles, was in München passiert ist, zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben. Nicht nur durch mein Leben, sondern auch durch das Leben meiner Tochter. Sie war damals erst 2 Monate alt. Und auch bei meinen anderen Kindern und meinen Enkelkindern. Jeder weiß, wer André ist und wer Opa André ist. Er ist Teil unseres Lebens, aber nicht in einer dramatischen, sondern in einer natürlichen Art und Weise.
Ist es für Sie schwer, diese Geschichte immer und immer wieder zu erzählen?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig, weil es selbst 50 Jahre später immer noch sehr emotional ist, darüber zu sprechen. Als ich in der Wohnung im Olympischen Dorf stand, nur Stunden nach den tödlichen Schüssen in München, wo ich in Andres Zimmer gucke, das war der Raum, wo sie gefangen gehalten wurden, und da habe ich mich umgeschaut und habe das totale Chaos gesehen, die Schusslöcher in den Wänden, wo Romano erschossen worden ist. Das Blut überall, an der Decke und der Treppe. Wenn ich darüber rede, dann bin ich wieder in dem Raum. Ich kann mich davon nicht lösen. Dann sehe ich die ganze Szenerie noch einmal. Und damals war ich erst 26. Und ich erinnere mich, wie ich da stehe und darüber nachdenke. Das war der Ort, wo André, der ein sehr lieber Kerl war, der keiner Fliege etwas zu Leibe tun konnte, die letzten Stunden seines Lebens in diesem Chaos verbringen musste. Mit all dem Blut und dem ganzen Essen auf dem Boden, wo ein Teil der Mauer aufgrund der Schüsse eingestürzt war. Und wie er da gesessen haben muss. An Händen und Füßen gefesselt, zusammen mit seinen Mannschaftskollegen ans Bett und an die Stühle gebunden. Wenn das seine letzten Stunden waren, wenn er da durch musste, dann muss ich darüber reden. Einzig aus dem Grund, damit so etwas nie wieder passiert. Wenn Menschen so viel Hass in sich tragen und sich das gegenseitig antun können, dann muss ich darüber reden. Dann kann ich nicht einfach nach Hause gehen und sagen, na gut, es ist halt passiert, aus und vorbei. Man muss darüber reden. Es muss daran erinnert werden. Nicht nur wegen der 11 israelischen Sportler, sondern wegen des Terrors ganz allgemein. Weil Terror gegen unschuldige Menschen eingesetzt wird und man alles versuchen muss, um das zu verhindern.
And we have to do everything to prevent that.
So, if it's okay for you, let us remember once again the. Wenn es okay für Sie ist, dann lassen Sie uns erinnern an die Tage vor 50 Jahren. Wenn ich das richtig weiß, dann haben Sie vor der Geiselnahme einige glückliche Tage verbracht.
Very, very happy days were for us because I went with André to the Olympics.
Es waren sehr, sehr glückliche Tage für uns, weil ich mit André zu den Olympischen Spielen gefahren bin. Ich war die einzige Ehefrau von den späteren Witwen, die zu den Olympischen Spielen gereist ist, weil er Fechttrainer war und ich Fechterin. Deshalb war es für mich zunächst einmal interessant, ihn bei seinem Traum zu begleiten, denn es war sein Traum, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Er hat zu mir gesagt, Anki, da gibt es keine Grenzen, keine Feinde. Das sind nur Sportler und wir können miteinander reden. Sachen, die wir nicht machen können, wenn wir in Israel sind. Wir können da nicht über die Grenze in den Libanon gehen und mit ihnen reden. Aber im olympischen Dorf kann man das. Denn, wie er richtig sagte, es gibt da keine Grenzen und keine Feinde. Also wollte ich auch Teil dieses Traums sein. Und ich wollte auch sehen, wie seine Wettkämpfe laufen. Es war für uns auch sehr aufregend, dort zu sein. Und ich muss Ihnen sagen, da Sie das olympische Dorf in München kennen, es war genau wie in einem olympischen Dorf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles war sehr offen. Alle redeten miteinander. Es wurde zusammen getanzt. Wir haben zusammen gespielt. Wir haben uns zusammen mit all den Leuten aus der ganzen Welt umgezogen. Es war wirklich so, wie es danach hätte sein sollen. Ich war bei allen Olympischen Spielen, um bei der Eröffnungsfeier für eine Schweigeminute zu bitten. Und dann habe ich gesehen, wie all die olympischen Dörfer nach München aussehen. Die schöne Atmosphäre des olympischen Dorfes in München war weg. Aber jedes olympische Dorf danach hat sich in so eine Art Militärlager verwandelt. Niemand redet. Jeder hat seine eigenen Sicherheitsleute. Und ich habe mich deswegen so schlecht gefühlt, weil ich das olympische Dorf in München so geliebt habe und wir da zwei wundervolle Wochen zusammen verbracht haben. Wir waren ein junges Ehepaar und wir hatten ein Baby im Alter von 2 Monaten. Und ich komme ursprünglich aus den Niederlanden und meine Eltern und meine Geschwister leben noch immer dort. Also, als ich das Baby zu meinen Eltern in den Niederlanden gebracht habe, bin ich ins olympische Dorf gereist, um mich Andrea anzuschließen. Aber nach 11 Uhr durften keine Frauen mehr ins olympische Dorf in München. Aber da wir ein junges, sehr verliebtes Paar waren, sind wir nach München reingefahren und haben uns ein kleines Zimmer gemietet, damit wir zusammen sein konnten, weil wir zusammen sein wollten und André nicht wollte, dass ich um Punkt 11 Uhr gehen muss. Also lebten wir in diesem kleinen Zimmer. Aber jeden Tag sind wir ins olympische Dorf gefahren. Er hatte eine Akkreditierung, aber ich hatte keine. Wie bin ich also ins olympische Dorf gekommen? Sehr einfach. Wir sind einfach durch die Ausgänge reingekommen, weil niemand hat gesagt, man könne nicht durch die Ausgänge reinkommen. Ich war jeden Tag da und habe alle Ergebnisse und die der israelischen Mannschaft verfolgt, aber auch die anderen Wettbewerbe. Es war wundervoll. Und nachdem André seine Wettkämpfe beendet hatte, sind wir in die Bierhalle in München gegangen und haben schöne Bilder gemacht. André hat sich sehr über seine Ergebnisse gefreut und wir waren sehr glücklich zusammen. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an das olympische Dorf und auch an die Zeit der letzten 2 Wochen, die wir zusammen verbracht haben. Ich bin so glücklich, dass ich da sein konnte.
Is it to come back to the situation of the Olympic villages? Do you think? Glauben Sie, es ist eine direkte Konsequenz der Geiselnahme, dass danach olympische Dörfer komplett anders aussahen als zuvor?
Looked quite different afterwards?
Absolutely, because.
Absolut, weil es gab überhaupt keine Sicherheit im olympischen Dorf in München. Es gab Polizisten, aber sie waren nicht als Polizisten uniformiert. Es gab keine Hunde, es sah nicht so aus, als wäre es sehr gut geschützt. Aber das war auch die Atmosphäre. Ich war 4 Jahre später, 1976 in Montreal und bei allen anderen Olympischen Spielen danach. Und da war es nur ein einziges großes Militärlager. Jeder hatte seine Flagge außerhalb des Gebäudes. Und das einzige Gebäude, das keine Flagge hatte, war Israel. Also wusste jeder, dass das Gebäude von Israel war. Aber es war sehr sicher. Es gab jede Menge Sicherheitspersonal. Und das war die Lektion, die sie leider erst nach dem Attentat in München gelernt haben.
That was the lesson they unfortunately learned after the massacre in Munich.
So let's come back to these days from Munich.
Lassen Sie uns zurückkommen zu den Ereignissen von 1972. Wie haben Sie von der Geiselnahme erfahren?
I was with André for 2 weeks at the Olympic Games and then
ich war für 2 Wochen mit André bei den Olympischen Spielen und er wusste nicht, dass unsere kleine Tochter im Krankenhaus war, weil sie 24 Stunden am Tag geweint hat und sie nicht wussten, was sie mit ihr machen sollen. Mein Bruder ist Kinderarzt. Also sagte er mir, Anki, wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Ich rief jeden Tag bei meinen Eltern an, um zu wissen, wie es ihr geht. Aber ich habe das André nicht gesagt, weil ich wusste, dass, wenn ich es ihm sage, dass seine kleine Tochter in den Niederlanden im Krankenhaus liegt, dann hätte er alles stehen und liegen lassen, hätte seine Wettkämpfe abgeschrieben und wäre sofort in die Niederlande gefahren. Man hat ihn ja nicht zu Olympia geschickt, um sie auf diesem Weg wieder zu beenden. Also habe ich nichts gesagt. Aber jeden Tag bekam ich die Updates von meinem Bruder und von meinen Eltern und sie sagten mir, dass die Ärzte nichts finden können. Sie weinte die ganze Zeit. Sie hätten alle Tests gemacht, aber das war's. Nachdem André seine Wettkämpfe beendet hatte, musste er noch eine Woche in München bleiben, um mit der ganzen Delegation zurückzufliegen. Da sagte er zu mir: Anki, lass uns einen kleinen Ausflug in München machen. Lass uns mal schauen, was hier so los ist. Und dann sagte ich zu ihm: André, du hast deine Wettkämpfe beendet. Ich habe es dir bisher nicht gesagt, aber unsere Tochter ist im Krankenhaus und ich werde keine Sightseeing-Tour durch München machen. Ich fahre nach Hause. Er war komplett geschockt und sagte: Ich komme mit dir. Wir haben dann den Delegationsleiter gefragt, ob er ein paar Tage freikriegen könnte. Und der hat gesagt: Ja, du kannst 2 Tage frei haben und dann musst du wieder hier sein. Dann sind wir in einer 11-stündigen Fahrt in die Niederlande gefahren und sind direkt ins Krankenhaus. Da haben wir mit meinem Bruder, dem Kinderarzt, und mit anderen Ärzten gesprochen. Und dann haben sie gesagt: Wir haben keine Ahnung, warum sie weint. Aber vielleicht hat sie den Druck und den Stress gespürt, bevor ihr zu den Olympischen Spielen gefahren seid. Aber wir wissen es nicht. Lasst sie also noch einmal 2 Tage zur Beobachtung im Krankenhaus hier, bis ihr nach Israel zurückfliegt. Und so verbrachten wir 2 Tage im Krankenhaus und natürlich auch bei meiner Familie, bei meinen Eltern. Aber wir waren meistens im Krankenhaus bei unserer Tochter. Und dann musste er wieder abfahren. Aber ich habe ihm gesagt: Ich bleibe jetzt, aber du musst zurück ins Olympische Dorf. Okay, sagte er, dann nehme ich morgen früh um 10 Uhr den Zug. Also habe ich ihn am nächsten Morgen geweckt und wir sind zum Bahnhof in den Niederlanden gefahren. Vorher sind wir aber noch beim Krankenhaus vorbeigefahren. Da sagte: Anki, ich werde kurz reinrennen und Anouk, unserem Baby, einen Kuss geben. Ich habe ihm nur gesagt: Du wirst deinen Zug verpassen. Ich bin im Auto geblieben mit laufendem Motor. Aber er ist einfach ins Krankenhaus gerannt. Er hat die Ärzte gesehen, die sich um unsere Tochter gekümmert haben, und hat Anouk umarmt und geküsst. Und dann rannte er wieder nach draußen. Und dann sind wir zum Bahnhof gefahren. Es war nur ein paar Minuten vom Krankenhaus entfernt. Aber als wir am Bahnhof angekommen sind, war der Zug bereits weg und er sagte nur: Na gut, dann habe ich noch einen weiteren Tag mit dir und unserem Baby. Was ist schon dabei? Ich sagte: Nein, du wirst Ärger bekommen, weil sie dir nur 2 Tage zugestanden haben. Du musst diesen Zug kriegen. Ja, sagte er, aber ich habe ihn halt verpasst. Dann sagte ich: Gut, lass uns zur nächsten Station fahren. André wollte nicht wirklich, aber ich bin aufs Gaspedal getreten und wir sind nach Eindhoven gefahren, ungefähr 30 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Am Bahnhof angekommen sind wir reingerannt zum Gleis und der Zug stand noch immer da. Und damals, vor 50 Jahren, konnte man die Türen noch mit der Hand aufziehen. Heute kann man sie ja nur noch automatisch öffnen. Und wir zogen die Türen auf. André sprang hinein und der Zug fuhr los. Ich bin dann neben dem Zug hergerannt und er öffnete das Fenster und sagte: Wenn ich im Olympischen Dorf angekommen bin, rufe ich dich an. Es wird wahrscheinlich gegen Mitternacht sein. Er fuhr also ab. Und ich war sehr glücklich. Immerhin würde er keinen Ärger kriegen. Er wird nachts dort ankommen, aber zumindest hat er seinen Ausgang nicht überzogen. Also bin ich wieder nach Hause zu meinen Eltern gefahren und abends gegen Mitternacht rief er an: Anki, ich bin hier angekommen. Und ich fragte ihn, wie sein Zimmer im Olympischen Dorf ist, weil wir vorher zusammen in der Pension geschlafen hatten. Er werde es sich mal anschauen, sagte er. Sind alle deine Teamkollegen da, fragte ich ihn. Und er sagte: Nein, weil sie ins Kino gegangen waren, um sich den Film Anatevka anzuschauen. Aber sie sollten jeden Moment hier sein. Das ist das, was ich gehört habe. Also werde ich noch auf sie warten, bis sie zurückkommen. Ich bin dann sehr glücklich schlafen gegangen, weil er es noch rechtzeitig zurück nach München geschafft hat und er keinen Ärger mehr kriegen würde. Am nächsten Morgen um 7 Uhr kamen meine Eltern in mein Schlafzimmer, weil ich ja bei meinen Eltern übernachtete. Und sie fragten mich, wie viele Leute in der israelischen Delegation sind. Ich hatte kaum meine Augen geöffnet und sagte, ich weiß es nicht, vielleicht 20, vielleicht 25, ich erinnere mich nicht. Und dann haben sie mich gefragt, wer der Boxtrainer ist. Ich sagte, es gibt keinen Boxtrainer, weil Israel keine Boxer zu den Spielen geschickt hat. Und ich sagte, warum fragt ihr mich das um 7 Uhr morgens? Und sie sagten, wie du vielleicht wissen solltest, gab es einen Angriff auf das olympische Dorf und Terroristen sind in das Haus der Israelis eingedrungen. Und was ist mit dem angeblichen Boxtrainer passiert? Und sie sagten, er sei bereits getötet worden und seine Leiche sei vor das Gebäude abgelegt worden. Ich sprang aus dem Bett. Ich wusste, dass es keinen Boxtrainer gab. Ich dachte, vielleicht ist es der Fechttrainer. Es war schrecklich. Als ich nach unten ging, konnte man die Olympischen Spiele sehen, denn die Spiele von München waren die ersten, die live im Fernsehen übertragen wurden. Wir hatten den Fernseher an mit dem niederländischen Programm und dem deutschen Programm und das Radio lief. Und da habe ich die nächsten Stunden verbracht, mich darauf konzentriert, worüber sie sprechen, was sie sagen und hoffte einfach, dass ich André sehen würde. Und ich wusste am Anfang gar nicht, ob er überlebt hat, ob er fliehen konnte. Aber dann rief mich die israelische Botschaft in den Niederlanden an und ich fragte, wie können Sie wissen, dass ich hier bin? Ich habe doch bisher noch gar nicht mit Ihnen gesprochen. Da sagten sie mir schon, dass Leute das Krankenhaus absichern, wo unsere Tochter liegt. Ich sagte, ich komme gerade aus München und will dahin zurück. Aber die Sicherheitsleute haben mich angefleht, gehen Sie nicht zurück nach München, weil wir dann keine Möglichkeit haben, mit Ihnen in Kontakt zu treten, weil da Tausende von Menschen vor den Toren stehen. Damals gab es ja noch keine Handys oder irgendetwas Ähnliches. Sie könnten dann in der Menschenmenge verloren gehen. Also musste ich auf sie hören. Ich hatte keine Wahl und dann wartete ich und wartete und wartete. Am schwierigsten war, als die Terroristen ein Ultimatum stellten. Sie sagten, wenn wir um 9 Uhr nicht die 200 palästinensischen Gefangenen aus den Gefängnissen in Israel holen, dann fangen wir jede Stunde an, einen Israeli hier zu erschießen. Und dann schoben sie das Ultimatum auf Mittag. Und dann auf 15 Uhr. Und es fühlte sich jedes Mal an, als wenn ein kleines Stück vor mir starb. Weil ich dachte, werden sie ihn jetzt gleich erschießen? Bis 17.30 Uhr hatte ich noch immer nichts getan. Und das Haus meiner Eltern war voll mit meinen anderen 5 Geschwistern, Freunden, Bekannten. Aber ich hatte mit niemandem gesprochen. Ich habe pausenlos auf den Fernseher gestarrt. Aber dann plötzlich um 17.30 Uhr sah ich im 2. Stock des Gebäudes in der Connelly-Straße 31, wie sie einen Vorhang öffneten und dann ein Fenster. Und dann sah ich plötzlich André. Er war der Einzige, der Deutsch sprach. Also sprach er mit den Leuten vom Krisenstab, Genscher, Manfred Schreiber und Bruno Merk. Und sie stellten ihm eine Reihe von Fragen. Natürlich konnte ich sie nicht hören, aber ich konnte ihn sehen. Der Fernseher funktionierte ja einwandfrei, aber es gab keinen Ton. Danach fragte ich Schreiber und seine Kollegen, was der Inhalt des Gesprächs mit André gewesen sei. Und dann sagten sie, dass sie ihn gefragt haben, wie die Situation im Raum ist, in seinem Zimmer, wo jeder eine Geisel war. Und er antwortete, das habe ich nicht persönlich gesehen, aber sie haben es mir gesagt. Er antwortete, dass es allen soweit gut geht, bis auf einen. Und als sie wissen wollten, wer derjenige ist und was mit ihm passiert ist, konnte ich sehen, dass André von der Kalaschnikow, von einem der Terroristen, getroffen wurde. Und er wurde zurück in den Raum geschoben und sie die Fenster und den Vorhang schlossen. Und das war wirklich das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Aber zumindest wusste ich, dass er noch nicht tot war.
Wie oft haben Sie über diese Fahrt nach Eindhoven nachgedacht, damit Sie diesen Zug noch erreichen damals?
To catch the train?
Yeah, you know, that was...
Ja, das hat ungefähr nur so 24 Stunden angehalten. Ich habe gedacht, wenn ich nicht so eine Pedantin gewesen wäre. Ich habe ihn ja in den Tod getrieben, weil er eigentlich nicht gehen wollte. Er wollte ja bleiben, weil er seinen Zug verpasst hatte und so. Aber ich wollte es so, dass er rechtzeitig ankommt. Und dann habe ich mir gesagt, damit kann ich nicht leben. Denn wenn er den Zug verpasst hätte, wäre er am Tag danach in München angekommen. Ihm wäre nichts passiert. Und die ganze Zeit während der Spiele haben wir ja in der Pension übernachtet. Er war ja nie da. Das war ja seine erste Nacht im Olympischen Dorf. Und das hat mir 24 Stunden wirklich Probleme mit meinem Gewissen bereitet. Und ich hätte mich schlagen können. Aber dann habe ich mir gesagt, damit kann man nicht leben. Wenn er einen späteren Zug genommen hätte, wäre vielleicht etwas mit dem anderen Zug passiert. Das war wahrscheinlich Schicksal. Seitdem glaube ich an Schicksal, denn André hätte dieses ganze Drama eigentlich verpassen sollen. Er sollte nicht in den Niederlanden sein. Er sollte den Zug nicht bekommen. Er sollte bis zu dieser ersten Nacht nicht in seinem Zimmer sein. Aber damit kann man nicht leben. Also habe ich es verdrängt.
There were many problems, many mistakes.
Deutschland hat viele Fehler gemacht bei dieser Geiselnahme. Sie haben schon oft über Ihre Enttäuschung gesprochen in Bezug auf die deutschen Behörden. Hat man es Ihnen wenigstens versucht zu erklären, was damals geschehen ist?
Did they at least try to explain to you what happened back then?
Never. Never. And until this day, 50 years later,
niemals und bis heute, 50 Jahre später, kann ich es nicht verstehen. Weißt du, weil dies eine schreckliche Situation war und ich habe sie gefragt, ihr hättet es verhindern können. Ihr habt 17 unterschiedliche Warnungen vor dem Olympiamassaker bekommen, dass etwas während der Olympischen Spiele passieren wird. Nehmen wir zum Beispiel das Telegramm, das der deutsche Botschafter in Beirut an das Auswärtige Amt geschickt hat und welches er aus palästinensischen Quellen erhalten hatte, dass er wusste, dass sie einen Angriff während der Olympischen Spiele planen. Und das war nur ein Warnzeichen, das sie nicht verhindert haben. Sie haben unsere Athleten nicht geschützt. Nichts. Es war niemand da. Und dann sagte ich, sie haben die Hilfe, die Israel ihnen angeboten hat, nicht angenommen. Sie wollten ihre Spezialeinheit schicken, die wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und sie sagten, nein, wir wollen kein ausländisches Militär auf deutschem Boden. Ich sagte nur, das ist kein Militär, das ist eine Spezialeinheit, die sehr erfahren ist. Und als letztes sagte ich, wie haben Sie es fertiggebracht, noch nicht einmal einen Israeli gerettet zu haben? Sie haben 3 palästinensische Terroristen gerettet, aber nicht einen Israeli. Was war Ihr Rettungsplan? Ein paar Monate nach dem Attentat bin ich zurück nach München gekommen und habe mit Manfred Schreiber, dem Polizeipräsident, und seinem Stellvertreter, Georg Wulff, gesprochen. Und sie schauten mich an und sagten zu mir, du hast den Terror auf deutschen Boden gebracht. Ich habe gesagt, ich? Nein, sagten sie, die israelische Delegation, sagten sie. Ich möchte Sie daran erinnern, dass mein Mann und seine Teamkollegen nicht mit Kalaschnikows und mit Handgranaten gekommen sind. Sie kamen, um ihren Traum zu leben, um an ihren heiteren Spielen teilnehmen zu können und ein Teil dieses Festivals der Liebe, Freundschaft und Friedens sein zu können. Sie kamen nicht wegen des Terrors. Da gab es andere Terroristen, die in ihr Land gekommen sind und sie haben sie nicht aufgehalten. Und dann fragte Manfred Schreiber mich, warum ich von Terroristen spreche. Würde. Sie würden sie Freiheitskämpfer nennen. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Haltung der deutschen und bayerischen Behörden bis zum heutigen Tag ist. Sie haben sich 50 Jahre nicht entschuldigt. Oder dass sie mal gesagt hätten, wir haben das Falsche gemacht, weil ihr Rettungsplan war bereits zum Scheitern verurteilt, bevor er überhaupt zum Einsatz gekommen ist. Und ich habe Georg Wulff gefragt, der Einsatzleiter für die Rettungsaktion in Fürstenfeldbruck war, warum haben sie den Rettungsplan fortgesetzt, wenn die 14 Polizisten, die die beiden palästinensischen Terroristen überwältigen sollten, vor ihnen weggelaufen sind. Und er sagte, ich sah in die Augen dieser 14 Polizisten und ich sah, dass sie leben wollten, also habe ich sie gehen lassen. Und da habe ich ihn gefragt, haben Sie in die Augen von meinem Mann geschaut, der an den Händen und Füßen gefesselt im Helikopter saß, mit einer Kalaschnikow am Kopf? Hast du ihm in die Augen geschaut und nicht gedacht, er wollte nicht leben und mit seiner Frau, mit seiner 2 Monate alten Tochter zusammen sein? Ich war 3-mal bei Professor Spahn in der Rechtsmedizin in München. 4 oder 5 Monate nach München war ich dort. Und ich wollte den forensischen Bericht Und er sagte zu mir, ich habe ihn nicht. Ich sagte, ich kann es nicht glauben, ich bin aus den Niederlanden und ich bin ihr Nachbar. Ich weiß, dass in Deutschland alles dokumentiert ist. Sie sagten, wir haben nichts. Dann bin ich noch einmal hin. Aber dann sagte er, er sei zu beschäftigt, er könne nicht mit mir sprechen. Und dann ging ich zum dritten Mal hin und da ließen sie mich noch nicht einmal in das Gebäude. Und ich sagte, ich will wissen, was mit meinem Mann passiert ist. Es ist mein Recht, es zu wissen. Ich möchte wissen, warum er getötet wurde, wie er getötet wurde. Ist er in einem Helikopter in die Luft geflogen oder wurde er aus sehr kurzer Entfernung erschossen? Ich habe das Recht zu wissen und ich habe eine 2 Monate alte Tochter und eines Tages werde ich ihr sagen müssen, was mit ihrem Vater passiert ist. Und dann möchte ich die Frage nicht beantworten, wenn sie mich fragt, oh Mama, was hast du gemacht? Hast du nichts gemacht? Hat es dich nicht interessiert, was passiert ist? Hast du zu Hause herumgesessen? Nein, nein, ich will es wissen. Und sie haben uns 20 Jahre lang gesagt, dass sie keinerlei Informationen haben. Sie haben uns angelogen, haben mich beschimpft. Sie sagten mir, geh nach Hause, kümmere dich lieber um dein Baby, geh nach Hause, weinen. Ich sagte, ich weine nicht hier und ich weine auch nicht zu Hause. Und sie sagen mir nicht, wo und ob ich weinen soll. Und bei all diesen Leuten, bei all diesen Behörden in den 70er, 80er und auch in den 90er Jahren, es tut mir leid, aber ich muss es so sagen, hatten die meisten noch ihre Füße in Deutschlands dunkler Vergangenheit. Ich muss gleich hinzufügen, dass wir in den letzten 10 Jahren ganz andere deutsche Behörden getroffen haben. Leute, die uns geholfen haben. Leute wie der Ministerpräsident von Bayern, wie Ludwig Spähne. Sehr gute Leute, die uns geholfen haben, die Gedenkstätte im Olympischen Dorf zu bauen. Wir haben viele Leute mit gutem Willen kennengelernt und ich bin sehr glücklich, das sagen zu können. Aber was wir in den Jahren davor erleben mussten, das war schrecklich.
Es gibt Berichte, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tel Aviv kommen will. Was würde das für Sie bedeuten?
Well, it is not sure that if he is coming, because I was asked by his office how we would.
Es ist nicht sicher, ob er überhaupt kommt, weil ich von seinem Büro gefragt wurde, ob die Familien es akzeptieren würden, wenn er nach Israel kommt. Und ich sagte, ich bin mir sicher, weil wir alle Präsident Steinmeier sehr respektieren, weil er gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten versucht hat, uns zu helfen, um die 50 Jahre zu einem würdigen Ende zu bringen. Auch für die Entschädigung hat er sich eingesetzt. Es hat am Ende nicht geklappt, aber wir respektieren ihn. Also fragten sie uns, wie wir es finden würden, wenn er uns für einen Tag besuchen kommt und die Familien treffen würde. Da habe ich gefragt, ob er uns irgendwie eine Botschaft überbringen will und was der Zweck seiner Reise ist. Und da haben sie gesagt, dass er auch nach dem 5. September mit den Familien in Kontakt bleiben und die Kommunikationskanäle offen halten will. Und dann baten sie mich, es vertraulich zu behandeln, um nichts an die Öffentlichkeit zu tragen. Und wenn ich versprochen habe, ein Geheimnis zu bewahren, dann behalte ich auch ein Geheimnis. Nur irgendwie hat am selben Abend ein israelischer Sportjournalist in seiner Sportsendung und noch nicht mal im ersten oder zweiten Programm Steinmeiers Kommen angekündigt. Das hat natürlich ein großes Problem produziert, weil ich am nächsten Tag von Steinmeiers Büro angerufen worden bin und mir gesagt wurde, dass der Präsident sehr aufgebracht ist. Und ich sagte, ich bin auch sauer, weil ich das definitiv nicht erzählt habe. Aber das Problem war natürlich, dass Steinmeier Bundeskanzler Scholz natürlich noch nicht über seine geplante Reise informiert hatte. Sie waren sehr wütend, dass die geplante Reise in Israel angekündigt worden ist. Also, ob er noch kommt, ich weiß es nicht. Es ist seine Entscheidung und wir haben ihn gebeten, nach dem 5. September zu kommen. Und ich hoffe, er wird kommen und wir werden ihn empfangen und respektieren. Aber vorher muss er nicht kommen.
Seit Jahren gibt es Streit um die Frage der Entschädigung. Was stört Sie bis heute so?
What bothers you so much from German authorities?
Okay, I want to make it clear. We asked for 3 things.
Ich möchte es klarstellen. Wir haben um drei Dinge gebeten. Erstens eine öffentliche Entschuldigung und die Übernahme der Verantwortung für alles, was während des Attentats in München schiefgelaufen ist. Und Steinmeier hat zugestimmt, sich öffentlich zu entschuldigen. Zweitens die Öffnung aller Archive, weil die jahrzehntelang nicht zugänglich waren. Es gibt noch viele Informationen. Ich habe erst vor zwei Monaten 540 neue Dokumente bekommen, die ich noch nie gesehen habe und die angeblich bis 2047 unter Verschluss bleiben sollten. Das wäre in 25 Jahren. Da werde ich tot sein. Also haben wir Präsident Steinmeier gebeten, alle Archive zu öffnen, und er hat auch unserer zweiten Forderung zugestimmt. Und dann war unsere dritte Forderung, dass wir zum 50-jährigen Jubiläum endlich eine Entschädigung bekommen, weil wir bis jetzt noch nie eine Entschädigung bekommen haben. Obwohl die Leute in den Zeitungen schreiben und im Radio erzählen, dass wir viel Geld bekommen haben, haben wir aber nicht. Was wir bekommen haben, war eine humanitäre Geste. Keine Entschädigung. Es steht auf dem Brief. Also sagten wir, wir hätten gerne eine Entschädigung nach internationalem Recht, weil wir überprüft haben, dass die Ereignisse in München ein internationaler Terroranschlag waren. Und nach internationalem Recht müssen wir nach internationalen Standards entschädigt werden. Wie unser internationaler Standard ist, zeigt sich am Beispiel von Lockerbie, als das Flugzeug auf Schottland niederging, als 270 Menschen an Bord getötet wurden und sie 10 Millionen Dollar Entschädigung pro Familie bekamen. Und ein weiteres Beispiel ist der Bombenanschlag auf die Disco La Belle in Berlin, als zwei US-Amerikaner und eine Türkin getötet wurden. Und sie wurden mit 35 Millionen Dollar entschädigt, weil es internationale Terroranschläge waren, wie bei uns. Und die deutsche Regierung will uns nach deutschen lokalen Maßstäben entschädigen. Doch beim Neonazi-Anschlag in Hanau, als die Neonazis die Türken getötet haben, das war eine Sache, an der Deutschland keine Schuld hatte. Das konnten sie nicht verhindern. Sie wussten nichts davon. Und das Gleiche mit dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, auf dem Breitscheidplatz. Auch da war Deutschland nicht schuldig. Warum wollen sie uns also mit lokalen Maßstäben vergleichen? Es tut mir sehr leid für alle Opfer, die ihr Leben bei diesen beiden Anschlägen verloren haben. Ich sagte, sie müssen uns mit internationalem Terrorismus vergleichen. Und da gibt es andere Maßstäbe. Es hat nichts mit dem lokalen deutschen Gesetz zu tun, weil Deutschland hier schuldig ist.
And which answer do you get? Welche Antwort haben Sie bekommen?
No, we had one.
Wir hatten am 22. Juli ein Angebot vom deutschen Botschafter hier in Tel Aviv überreicht bekommen. Und er gab uns ein Papier, das nicht unterschrieben war, das keinen Briefkopf hatte, ein Arbeitspapier, wie er sagte. Und da stand, dass wir 5,4 Millionen Euro bekommen würden. Wir sind 34 Familienmitglieder. Und ich spreche von direkten Familienmitgliedern, ich spreche von den Witwen, ich spreche von Waisen und von Eltern, nicht von Brüdern und Schwestern. Wir waren 34 Personen, als es 1972 passiert ist. Jetzt sind noch 23 direkte Familienmitglieder übrig, die eine Entschädigung bekommen sollten. Wenn Sie das Angebot auf 23 Personen aufteilen, nachdem wir auch noch die Anwaltskosten abziehen müssen, dann kommen wir bei ungefähr 200.000 Euro raus. Nein, das ist nicht würdevoll. Niemand kann uns genug für unsere Ehemänner und Väter bezahlen, aber das Mindeste, wenn es 50 Jahre her ist und Deutschland sich reinwaschen und Verantwortung übernehmen will, wie sie es uns versprochen haben, und die Archive öffnen wollen, wie sie es uns versprochen haben, dann sollen sie gefälligst ein würdevolles Angebot machen und uns keinen Knochen hinhalten, nachdem wir wie ein armseliger Hund hinterherlaufen müssen. Ich habe Präsident Steinmeier gesagt, machen Sie keine Bettler aus uns, weil wir keine Bettler sind. Wir fordern eine gerechte Entschädigung. Die meisten Menschen, die einen Terroranschlag erleiden mussten, müssen sich zuerst einen Anwalt holen und fangen dann anzuklagen. Wir sind seit 49 Jahren damit beschäftigt, eine Schweigeminute bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu bekommen. Letztes Jahr in Tokio war es endlich soweit. Gott weiß, warum es 49 Jahre dauern musste, aber immerhin gab es sie. Wir haben 39 Jahre lang darauf hingearbeitet, ein Denkmal im Olympischen Dorf zu bekommen. Weißt du warum? Ich weiß nicht. Wir waren nur mit der Erinnerung und dem Gedenken beschäftigt. Aber ich denke, nach 50 Jahren kannst du auch Verantwortung übernehmen und sagen, okay, wir schulden euch auch eine faire Entschädigung. Ich brauche keinen Diamantring. Ich habe jetzt keinen und ich brauche auch morgen keinen. Aber für die 14 Kinder, die 50 Jahre lang im Schatten des Attentats in München gelebt haben und die alle ein Loch in ihrem Herzen haben. Sie hatten keinen Vater, der bei ihrer Einschulung war oder auf sie gewartet hat, wenn sie mit der Highschool fertig waren oder sie zum Altar geführt haben, als sie geheiratet haben oder ihr erstes Enkelkind sahen. Sie hatten diese Menschen nicht. Sie hatten keinen Versorger. Ich musste arbeiten, um die Kinder großzuziehen, was mir nichts ausmacht, weil ich auch heute noch mit 76 arbeite, aber man könnte ihnen das Leben ein bisschen leichter machen. Das ist alles, was ich verlange. Ich war 26, als das in München passiert ist. Ich bin heute 76. Ich wollte für unsere Kinder, dass sie wenigstens ein bisschen atmen können. Ist das so schwierig?
Das wird in Deutschland zurzeit auch diskutiert. Nur um es richtig zu verstehen, sprechen wir von Steffen Seibert als deutschem Botschafter?
Talk about Steffen Seibert as German Ambassador?
Yes, and we never got another offer. I'm reading in German newspaper that we got another offer.
Wir haben nie wieder ein Angebot bekommen. Ich habe in einer deutschen Zeitung gelesen, dass wir Mitte August ein weiteres Angebot bekommen haben. Niemals. Und wir haben das Steffen Seibert auch gesagt. Wir haben gesagt, wir haben kein Mandat, um über das Geld zu verhandeln. Wir haben ein internationales Anwaltsteam in den Niederlanden, die wir damit beauftragt haben, die Verhandlungen zu führen. Aber Überraschung, niemand spricht mit unseren Anwälten. Sie schicken Briefe an das Auswärtige Amt, an das Innenministerium und an das Justizministerium. Sie bekommen nie eine Antwort von diesen Leuten. Sie haben unsere Anwälte ignoriert und wollen mit uns reden. Und ich habe Steffen Seibert gesagt, dass ich kein Mandat habe, um zu verhandeln. Verhandelt wird mit unseren Anwälten. Aber es gibt keinerlei Verhandlungen. Wir haben dieses kleine Stück Papier. Jemand hat da ein paar Berechnungen gemacht, die völlig falsch sind. Ich kann beweisen, dass sie falsch sind. Und dann sagten sie, nimm das und haut ab. Nehmt es mir weg, geht zu unseren Anwälten und verhandelt über Geld. Ich will das nicht. Verhandelt, kommt mit einem Vorschlag und dann werden wir ja sehen, wenn es ein normaler und fairer Vorschlag ist.
If it is a normal and a just and a fair proposal.
How much would be fair?
Wie viel wäre fair? 10 Millionen pro Person?
No, we are not talking about those numbers at all.
Nein, wir reden überhaupt nicht über diese Zahlen, obwohl wir wissen, dass andere sie vor uns erhalten haben. Aber wir sind keine geldgierigen Wölfe. Aber wir wollen auch nicht mit so einer lächerlichen Summe in den Wald gejagt werden, weil es unehrenhaft ist. Wir werden es nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber 2 Monate nach dem Attentat von München gab es eine inszenierte Flugzeugentführung, weil Deutschland die 3 noch lebenden Terroristen vom München-Attentat loswerden wollte. Sie wussten nicht, wie sie sie loswerden sollten. Also fragten sie den Drahtzieher des Münchner Attentats, Abu Daoud, ob er eine vorgetäuschte Entführung machen könnte. An diesem Punkt würden sie schnell die 3 überlebenden palästinensischen Terroristen bringen. Und dann sagte Abu Daoud, ich mache keine Flugzeugentführungen, aber mein Freund George Habash von der Terrororganisation PFLP. Er ist sehr gut darin. Habash nahm den Job an und es gab die vorgetäuschte Entführung. Und ich kann Ihnen im Detail sagen, woher ich weiß, dass das eine vorgetäuschte Entführung war. Es waren nur 12 Leute an Bord und 3 davon waren die Terroristen, die sogenannten Terroristen und der Rest war die Crew. Und Deutschland hatte sich bereits 2 Wochen vorher darauf vorbereitet, diese 3 Terroristen loszuwerden. Sie haben mit den Organisationen vereinbart, dass es keinen weiteren Terroranschlag auf deutschem Boden geben wird. Und am 29. Oktober 1972, 2 Monate nach dem Massaker, bezahlten sie George Habash $9 Millionen für diese inszenierte Entführung. Also haben wir den Behörden gesagt, wenn sie ein Problem haben, ich rede nicht von Zahlen, aber immerhin können sie uns 11-mal so viel zahlen für 11 Familien, was sie den Terroristen von 1972 gezahlt haben. Das wäre fair. Aber auch das brauchen wir nicht. Wir würden auch viel weniger nehmen, aber ich verhandle nicht darüber. Ich überlasse das meinen Anwälten. Dafür sind sie ja da.
I leave it up to my legal team because that's what they are there for.
Do you have...
Haben Sie irgendwelche Erwartungen an deutsche Behörden und Politik heutzutage?
No, not really. I hope
Nein, nicht wirklich. Ich hoffe, dass sie zur Vernunft kommen werden. Denn das Argument der Staatssekretärin des Innenministeriums ist, dass das Geld wahrscheinlich nicht das Problem ist. Aber sie haben Angst vor weiteren Forderungen von anderen Leuten, die Forderungen stellen werden, nachdem sie uns bezahlt haben. Ich habe gesagt, na, dann haltet das mal besser ein. Passt auf, dass das nicht wieder vorkommt. Aber wovor habt ihr Angst? Wir sind ein Sonderfall, der nie zuvor passiert ist. Und ich wünschte, es würde danach auch nie mehr passieren. Es war ein internationales Ereignis. Und was sie den anderen Leuten sagen, die Forderungen an sie stellen, das ist ihr Problem, das ist nicht mein Problem. Aber sie haben meiner Meinung nach zu viel Angst, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, schau, lass uns diese Sache nach 50 Jahren beenden. Weißt du, es ist genug. Ich verlange nicht die Zinsen der Zinsen der Zinsen, die sie mir hätten zahlen sollen. Dann, weißt du, rede nicht darüber, aber mach uns nicht zu Bettlern. Das gestatten wir ihnen nicht.
Don't make beggars out of us. We are not allowing you to do that.
In a few days Germany wants to hold a memorial service and
in wenigen Tagen will Deutschland eine Gedenkstunde abhalten und erinnern. Sie wollen nicht kommen. Bleibt es dabei?
Your final decision?
That's our final decision because we feel that the abuse and the way we are treated has not stopped.
Das ist unsere endgültige Entscheidung, weil wir das Gefühl haben, dass der Missbrauch und die Art und Weise, wie wir behandelt worden sind, nicht aufgehört hat. Auch nach 50 Jahren nicht. Niemand spricht mit uns. Niemand bietet uns etwas an. Es gibt keine Verhandlungen, obwohl sie genau wissen, was wir wollen. Warum also sollte ich kommen? Die Entscheidung ist endgültig. Wir hatten ein Flugzeug mit mehr als 200 Personen an Bord gechartert. Dieses Mal auch mit den Brüdern und Schwestern und den Enkelkindern. Und wir hatten das ganze israelische Olympiateam und den israelischen Präsidenten bei uns. Er sollte mit uns zur Gedenkfeier nach München fahren. Aber jetzt habe ich das ganze Flugzeug abgesagt und auch die 150 Hotelzimmer storniert, weil sich nichts geändert hat. Sie verschmähen uns immer weiter. Warum sollte ich also in München stehen und Danke sagen? Zu wem? Für was? Denn es ist ja noch nicht vorbei. Yitzhak Herzog, der israelische Staatspräsident, hat uns versichert, dass er hinter den Familien steht. Denn als ich zu ihm ging, habe ich das Arbeitspapier mit dem Angebot gezeigt. Da sagt er nur, Anki, das ist ein Witz. Ich habe dann nur gesagt, nein, es ist kein Witz. Es ist eine Beleidigung. Und ich nehme keine Beleidigung mehr hin. Macht was Würdevolles und dann ist das erledigt. Und dann kommen wir auch nach München. Aber jetzt ist alles abgesagt. Auch der Präsident wird nicht kommen. Auch nicht der Sportminister und nicht der Botschafter. Niemand wird kommen. Ich habe Steinmeier gefragt, warum sie diese Gedenkfeier machen, wenn wir nicht da sind. Wir werden hier eine Gedenkfeier am hebräischen Datum des Attentats, dem 21. September machen. Und jeder ist eingeladen zu kommen.
Wir haben unser Memorial hier auf dem hebräischen Datum des Massakers, which is going to be on the 21st of September hier in Israel. Und everybody is invited to come.
Ludwig Spänle, der bayerische Antisemitismusbeauftragte, hat genau das ins Spiel gebracht. Eine Absage, wenn sie nicht kommen.
If you don't come.
I totally support him.
Ich unterstütze ihn voll und ganz. Ich weiß nicht, warum es einen Gedenkgottesdienst geben sollte, wenn die Opfer nicht da sind. Ich habe Steinmeier gefragt, ob die Zeremonie nur abgehalten werden soll, um das deutsche Gewissen zu beruhigen, damit man hinterher noch sagen kann, ja, aber wir haben eine schöne Zeremonie gehabt. Wir wollen keine Zeremonie. Wir wollen, dass ihr Verantwortung übernehmt. Und Verantwortung geht einher mit einem Preis. Und der Preis ist eine Art Entschädigung, die akzeptabel und nicht lächerlich ist. Das ist alles.
That's all.
I've talked to Moshe Zimmermann about the compensation.
Ich habe mit Moshe Zimmermann gesprochen, dem israelischen Historiker. Er sagt, man dürfe das nicht vermischen, die Entschädigungsfrage und das Gedenken. Er hält es für geschmacklos, nicht nach München zu kommen, für das in seinen Augen marginale Problem der Entschädigung.
What he says, the marginal issue of compensation.
In his opinion, it is a marginal issue. Mr. Zimmermann, you know?
Seiner Meinung nach ist es ein Randthema. Herr Zimmermann hat nicht seit 50 Jahren darum gekämpft, zuallererst überhaupt Informationen über das Geschehene zu bekommen. Du wurdest nicht behandelt wie, ich möchte jetzt kein schlechtes Wort im Radio verwenden, wie nichts über 50 Jahre. Dir wurde nicht gesagt, geh nach Hause und wein da. Du warst nicht dabei, als sie dich verschmäht haben. Also wovon redest du, Herr Zimmermann? Sehr schön, dass Sie eine sehr nette Meinung haben, wissen Sie. Und ich bin sicher, dass Sie auch ein sehr gutes Einkommen haben. Ich bin 76 Jahre alt und ich arbeite immer noch. Nicht nur, weil ich meinen Job liebe, das tue ich, aber auch, weil ich es muss. Geben Sie nicht all Ihre wunderbaren Ratschläge. Wir brauchen keine Ratschläge von Herrn Zimmermann oder sonst jemandem. Wir wissen, was wir tun. Es ist etwas, was alle Familien fühlen, dass wir zurückgewiesen, vernachlässigt und beschimpft worden sind. Wenn wir nicht kommen oder wenn wir doch kommen, wen interessiert das wirklich? Wir haben unsere Gedenkfeier hier in Israel. Das werden wir tun und jeder ist eingeladen. Und wenn er so denkt, ist es sein gutes Recht, so zu denken. Aber er hat den Leidensweg nicht durchgemacht, den wir durchgemacht haben.
Via Dolorosa that we went through.
His argument was that the commemoration of this.
Sein Argument ist, wenn ich ihn richtig verstehe, dass das Gedenken zu groß und wichtig ist für Deutschland, für Israel, für die Welt, dass wirklich jeder, gerade die jüngere Generation, sich erinnern soll an die Tage 1972 und dass eben auch deswegen Sie dabei sind und dass dabei die Frage der Entschädigung eben nicht das Wichtigste ist.
Not the most important one in this case.
So why doesn't he tell that to the German authorities?
Warum hat er das denn nicht den deutschen Behörden erzählt? Sie hätten es auf respektable Weise lösen können. Und die Gedenkfeier ist in Israel sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie wichtig das in Deutschland ist. Sie haben es organisiert. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, warum sie das überhaupt getan haben. Aber wenn Herr Zimmermann denkt, dass dies nichts zu tun hat, dann soll er das der deutschen Regierung sagen, damit wir diesen Konflikt endlich beenden können und sie sich entschuldigen, was sie uns über 50 Jahre angetan haben. Das will ich hören und sonst nichts. Und Herr Zimmermann kann jedem seinen Rat geben, dem er einen Rat geben möchte.
After all, we are discussing this here in.
Wir diskutieren ja hier in unserer Sendung Sportgespräch, Frau Spitzer. Daher würde mich noch sehr interessieren, wie sehen Sie die Rolle des IOC? Welche Mitverantwortung hat das IOC?
What share of responsibility does the IOC play?
Yeah, well, first of all, you know, the host of the Olympic Games in Munich was the German National Olympic Committee.
Zuerst einmal, der Gastgeber der Olympischen Spiele in München war das Deutsche Olympische Komitee. Willi Daume war sein Name und ein paar andere Leute. Wir haben nie etwas von denen gehört. Sie hatten nach dem Attentat eine Cocktailparty. Ich habe das Filmmaterial gesehen, welches gemacht worden ist. Das Internationale Olympische Komitee mache ich schon seit 50 oder 49 Jahren dafür verantwortlich, dass es bei der Eröffnungsfeier keine Schweigeminute und keine Erwähnung dafür gibt, was 1972 passiert ist. Sie haben das nie getan. Der Einzige, der es am Ende getan hat, war Thomas Bach, der aktuelle IOC-Präsident. Er hatte den Mut, es zu tun, weil alle Leute, mit denen wir zuvor gesprochen haben, wie der Spanier Antonio Samaranch, der hatte uns vorgeworfen, wir bringen Politik in die Olympischen Spiele. Auch die Leute vor ihm haben sich quergestellt. Es ist zu früh dafür, es ist dies und das. Und der belgische IOC-Präsident Jacques Rocke sagte, seine Hände seien gebunden. Was er damit eigentlich sagen wollte, war, dass es so viele arabische Mitglieder im Internationalen Olympischen Komitee gibt, die ihm das nicht erlaubten. Und ich sagte, nein, ihre Hände sind nicht gebunden. Die Hände und Füße meines Mannes und seiner Teamkollegen waren gefesselt. Und ich habe ihn gefragt, ob es bei den Olympischen Spielen eine Schweigeminute gegeben hätte, wenn das Dream Team der US-Basketballer bei Olympia ermordet worden wäre. Oder ob jemand bei den nächsten Olympischen Spielen etwas zu den Toten gesagt hätte und dann sagte er, sie würden es wahrscheinlich tun. Das war in London 2012. Und dann sagte ich, der einzige Grund, warum sie keine Schweigeminute einlegen oder erwähnen, was passiert ist, weil es noch nie zuvor passiert ist. Es war der dunkelste Tag in der Geschichte der Olympischen Spiele und man wird nichts sagen, weil sie Israelis oder Juden waren. Das ist der Grund.
It was the darkest day in Olympic history and you never, you know, and you're not going to say something because that's only because they are Israelis or Jews. That's the reason.
There is one very famous.
Der vielleicht berühmteste Satz der Spiele stammt von IOC-Präsident Avery Brundage, the games must go on. Er sieht sich heute auch Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt. Hat er auch deshalb damals diesen berühmten Satz gesagt?
The games must go on?
Oh yeah, well, he is known to be a Nazi.
Ja, er ist ja bekannt dafür, ein Nazi zu sein. Er war es, der den Nazis die Spiele 1936 nach Berlin holte. Wenn Sie in der Geschichte lesen, war genau er es, der wollte, dass die Spiele dort stattfinden. Er ist dafür bekannt, Nazi-Sympathien zu haben. Und es war ihm völlig egal, was in München passiert ist.
When he said those words, because I came immediately back to Munich.
What did you think then?
Was haben Sie da gedacht?
Wenn Sie sich erinnern, war ich im Stadion, als er diese Worte sagte, weil ich sofort zurück nach München kam. Ich saß da drin und hörte ihm zu, wie er über Rhodesien sprach und über alle möglichen Methoden, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatten, was in München passiert ist. Ich habe mir seine Rede danach noch mehrere Male angehört. Sie nehmen an einem Gedenkgottesdienst für 11 Mitglieder ihrer olympischen Familie teil, die gestern hier ermordet wurden, und das ist es, worüber Sie sprechen. Und als er sagte, die Spiele müssen weitergehen, ich war damals zarte 26 Jahre alt und sagte, ich werde aufstehen, ich werde eine Geste machen, wie es die schwarzen Athleten bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko getan haben. Und dann sagte ich, André hätte es nie gewollt, dass du sowas tust. Sitze es einfach aus und du weißt, wer diese Person ist. Und er weiß es nicht besser und er hat ja auch eine sehr reiche Nazi-Vergangenheit und deshalb sagt er diese Dinge. Ich war erschüttert. Ich muss sagen, ich bin immer noch emotional, wenn ich darüber nachdenke.
I was shattered, I must say. I'm still emotional when I think about it.
So for you,
war das der verabscheuungswürdigste Satz, den er hätte sagen können, he could say?
I don't know the most disgusting, but he was disgusting.
Weiß nicht, was das Ekelhafteste war, aber er war widerlich. Wenn Sie sich seine Rede noch einmal anhören wollen, er hat dort nicht gesagt, was ist hier passiert. Menschen sind bei den Olympischen Spielen ermordet worden, dem Symbol von Frieden und Brüderlichkeit oder so ähnlich. Aber es kam nichts, gar nichts. Er sagte nur, die Spiele müssen weitergehen. Und ich dachte mir, dass ich nichts anderes von dir erwarten könne, aber die Geschichte wird später über dich urteilen, ob du das Richtige getan hast, weil es falsch war. Und wenn Sie wissen, was wir in all den Dokumenten gefunden haben, der Grund, warum Sie mit den Spielen weitermachten, war, dass Sie kein alternatives Fernsehprogramm hatten. Wenn Sie die Spiele gestoppt hätten, hätten Sie nicht gewusst, was Sie senden sollen. Das ist lächerlich. Aber ich habe gesehen, dass Sie kein alternatives Fernsehprogramm hatten. Also liefen die Spiele einfach weiter.
They had no alternative TV program, so they were continuing with the Olympics.
You're very emotional 50 years afterwards. You told that you are very emotional when you.
Sie sind auch jetzt 50 Jahre danach noch sehr emotional. Gäbe es eine Entschuldigung und eine faire Entschädigung, könnten Sie dann mit allem abschließen?
Would you be able to get a closure of this?
You know, I always think to myself, if they would have come right afterwards and they would have said, you know what?
Ich denke mir immer, wenn Sie direkt danach gekommen wären und Sie gesagt hätten, weißt du was, es tut uns schrecklich leid, wir haben alle möglichen Fehler gemacht. Wie können wir Ihnen die Unterlagen zukommen lassen? Wie können wir etwas tun? Ich hätte Ihnen vielleicht sogar vergeben. Aber weil Sie so absurd und so beleidigend waren, weißt du, bin ich bis heute noch emotional, weil es noch nicht vorbei ist. Niemand hat etwas gelernt aus dem, was passiert ist. Niemand kam und sagte, wir sind verantwortlich. Und wir möchten Sie gerne darüber informieren. Wenn ich diesen Ton hören würde, dann würde ich es verstehen und könnte vergeben. Aber der Ton, den Sie nach 50 Jahren immer noch haben und dass wir als gierige Geldwölfe bezeichnet werden, das ist wirklich zu viel, um nach Deutschland zu fliegen und dort zu stehen, wo ich viele, viele Male danach gewesen bin und mich gewundert habe, wie konnten Sie meinen Mann nicht retten, wie das Leben seiner Mannschaftskollegen und warum haben Sie sich nicht erlaubt, Verantwortung zu übernehmen.
And how did they allow themselves to never take responsibility?
A few days ago there were the European Championships in Munich, 50 years after.
Vor einigen Tagen hatten wir Europameisterschaften in München, die European Championships, genau 50 Jahre danach. Und Sportler aus Israel haben Medaillen gewonnen, sogar Gold. Was löst das bei Ihnen aus? Ist das mehr als ein Symbol?
In Munich, what does it mean to you?
You know, this is our victory.
Das ist unser Sieg. Wenn ich mir die jungen Athleten ansehe und wenn sie mit Goldmedaillen oder anderen Medaillen nach Hause kommen. Ich sagte, wenn das 50 Jahre nach dem Attentat passiert, an dem sie 11 der besten Athleten Israels ermordet haben, dann ist dies unser Erbe. Das macht uns wieder gesund. Darauf haben wir gewartet. Und das ist unser Sieg.
This is what we waited for and this is our victory.
Sagt Anki Spitzer, die Witwe eines der ermordeten Israelis während der Olympischen Sommerspiele von München 1972. Kommende Woche hören wir ein weiteres Gespräch anlässlich des 50. Jahrestags der Spiele. Dann spricht meine Kollegin Marina Schweizer mit der früheren Turnerin Karin Büttner-Jans, die in München mit zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze die erfolgreichste deutsche Athletin der Spiele war. Wie immer können Sie unser Sportgespräch als Podcast abonnieren und online zeitsouverän nachhören. Am Mikrofon war Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.